NDR Info. Themen des Tages.
Die Frühjahrssteuerschätzung, die der Schätzerkreis für den Bundesfinanzminister errechnet hat, hat wie erwartet, aber eben auch deutlicher als erwartet, Steuerausfälle für Bund, Länder und Kommunen ergeben. Und Maximilian Ulrich im Hauptstadtstudio hat sich die Daten genauer angesehen. Was kommt auf den Bund zu und was heißt das konkret fürs laufende Haushaltsjahr und für den Etat 2027, dessen Eckwerte ja frisch umrissen sind?
Ja, also für das Jahr 2027 gibt es einen zusätzlichen Fehlbetrag von 10,1 Milliarden Euro. Der Finanzminister hat das heute vorgestellt. Dies betrifft nicht nur den Bund, das betrifft auch Länder und Kommunen. Also die Steuerschätzung ist wirklich nicht gut ausgefallen. Auch für die nächsten Jahre sind die Zahlen nach unten gegangen. Und Grund ist ganz klar, dass schwächelnde Wirtschaft. Wirtschaftswachstum. Die Prognose wurde ja vor ein paar Wochen nach unten korrigiert, nachdem es am Anfang des Jahres ein bisschen nach Aufschwung aussah.
Und sind denn der Krieg am Golf und die Ölpreiskrise da schon eingepreist oder kommt das alles noch obendrauf?
Das ist tatsächlich eingepreist, aber es ist wohl schlimmer als angenommen. Klingbeil möchte ja im Juli seinen Haushalt vorlegen und bis dahin hat er heute zugegeben, muss er eine Lücke von 1 Milliarde Euro füllen, von der er bisher angenommen hat, dass es sie nicht gibt. Problematisch, sagt er, wird das nicht, aber wenn man in die Zukunft blickt, dann wird die Haushaltslücke immer größer. Im Jahr 2030 zum Beispiel, da klafft im Haushalt aktuell eine Lücke von 60 Milliarden Euro.
Wie blickt Finanzminister Klingbeil überhaupt auf die Daten? Er ist ja nun mal der Erste, der eine politische Lesehilfe mitliefert, aber die Zahlen sind natürlich eine Materie, mit der er sich auch auseinandersetzen muss.
Ja, er hat das heute mehrfach ziemlich klar benannt. Er sagte wörtlich, Trumps verantwortungsloser Krieg und der daraus resultierende weltweite Energiepreisschock bremsen die positive wirtschaftliche Dynamik. Also das Wort Iran-Krieg hat er bestimmt 10-mal benutzt und er wünscht sich eine Lösung am Verhandlungstisch, eine Öffnung der Straße von Hormus, durch die ja das ganze Erdöl und das Erdgas vom Golf durch muss. Nur großen Einfluss, das wissen wir alle, hat der Finanzminister offenbar nicht auf Donald Trump.
Blicken wir noch auf die Länderhaushalte und die ja chronisch klammen Landkreise, Städte und Gemeinden. Womit müssen deren Finanzminister, Senatoren und Kämmerer rechnen, buchstäblich rechnen?
Ja, im nächsten Jahr müssen die Länder mit 3 Milliarden weniger rechnen als noch im Oktober vermutet bei der letzten Steuerschätzung. Und die Kommunen, die trifft es noch härter, die müssen mit 4,3 Milliarden Euro weniger rechnen. Ein Grund dafür ist die Gewerbesteuer, die bricht ein, hat der Finanzminister heute gesagt. Viele Unternehmen bauen Stellen ab, müssen schließen. Klar, die Kommunen können auch über das Sondervermögen Geld bekommen, um ihre Infrastruktur zu sanieren. Aber ohne Wirtschaftswachstum gibt es eben nicht mehr Einnahmen des Staates. Sich nur über Schulden zu finanzieren, wird nicht lange funktionieren. Deshalb hat Klingbeil heute noch mal ganz klar gesagt, wir brauchen dringend Wirtschaftswachstum.
Hauptstadtkorrespondent Maximilian Ulrich mit Informationen. Alle Versuche, die Zahl der Organspenden deutlich zu erhöhen, sind bisher gescheitert. Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten will das ändern. Sie fordert, die sogenannte Widerspruchslösung einzuführen. Das heißt, jeder wird automatisch zum Organspender, außer er widerspricht zu Lebzeiten. Aktuell ist es genau umgekehrt. Wer Organspender sein will, muss das vor seinem Tod ausdrücklich erklären. Der Bundestag hatte zuletzt 2020 entschieden, an dieser Zustimmungsregelung festzuhalten. Im Online-Organspenderegister haben nur 550.000 Bundesbürger ihren Willen dokumentiert. Was die Abgeordneten nun genau planen, fasst Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann zusammen.
Mehr als 8.000 Menschen warten in Deutschland auf eine Organspende und etwa 1.000 sterben jedes Jahr, weil es kein Organ für sie gibt. Für eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten ein unhaltbarer Zustand, auch für Sabine Dittmar, Gesundheitspolitikerin der SPD.
Und hinter diesen Zahlen stehen eben Menschen, stehen Familien, stehen Schicksale, stehen Hoffnungen, steht Bangen und Warten. Und seit Jahren verändern sich diese Zahlen nicht.
Obwohl in den vergangenen Jahren viele Maßnahmen ergriffen wurden, um die Zahl der Organspender zu erhöhen, sagt Gitta Konnemann von der CDU.
Dazu gehören beispielsweise die Stärkung der Krankenhäuser, die Stärkung der Transplantationsbeauftragten, das Zusammenspiel der Strukturen, die Erhöhung übrigens auch finanzieller Vergütungen. Aber alles das hat nichts gewirkt.
Deshalb wollen etwa 30 Abgeordnete von Union, SPD, Grünen und Linken das Verfahren umstellen. Sie fordern, die sogenannte Widerspruchsregelung einzuführen und bringen einen Gesetzentwurf in den Bundestag ein. Danach soll künftig jeder automatisch Organspender sein, außer er widerspricht. Bisher ist es genau umgekehrt. Armin Grau, Gesundheitspolitiker der Grünen.
Niemand wird gegen seinen Willen zum Organspender, zur Organspenderin. Niemand wird zum Objekt degradiert oder verdinglicht. Jeder Mensch gehört weiterhin sich selber.
Und Julia Christiane Stange von den Linken ergänzt.
Das ist keine Einschränkung der Selbstbestimmung, das ist gelebte Selbstbestimmung. Und die Regelung bewirkt noch etwas Entscheidendes. Sie holt das Thema aus der Ausnahmesituation heraus und macht es zu einer bewussten Entscheidung im Leben.
Mit der geplanten Änderung sollen Angehörige entlastet werden, denn aktuell haben sie das letzte Wort, wenn sich der Verstorbene zur Organspende nicht eindeutig geäußert hat, erklärt Grünen-Politiker Grau, der früher ärztlicher Direktor einer Klinik war.
Und ganz oft habe ich erlebt, wie überfordert und ratlos die Angehörigen verständlicherweise in dieser Situation sind.
Damit mit der neuen Regelung niemand unfreiwillig zum Organspender werde, seien in dem Gesetzentwurf viele Ausnahmen geregelt, so die CDU-Abgeordnete Konnemann.
Es ist nicht so, dass Minderjährige gegen ihren Willen Organspender sein könnten, sondern nur mit Zustimmung der Eltern. Dass nicht geschäftsfähige Personen als Organspender genutzt werden könnten. Wir haben tatsächlich an viele, viele Einzelfälle gedacht und dafür viele, viele Gespräche geführt.
Es gibt aber auch eine Gruppe von Abgeordneten, die gegen diese Pläne ist. Sie machen sich dafür stark, dass die bisherige Regelung bestehen bleibt. Nur wer aktiv zustimmt, soll als Organspender gelten. So sieht das auch Eugen Brüsch, Vorsitzender der Stiftung Patientenschutz.
Eine selbstbestimmte Entscheidung braucht Information, Klarheit, Offenheit. Und die fehlt in vielen Teilen. Denn wer schweigt, stimmt in Deutschland nicht automatisch zu.
Doch mehr Aufklärung habe in der Vergangenheit die Zahl der Organspender kaum erhöht, halten die Befürworter der geplanten Neuregelung entgegen. Deshalb wollen sie, dass das Gesetz noch in diesem Jahr im Bundestag beschlossen wird.
Und ich bin überzeugt, das wird Leben retten,
sagt die linken Politikerin Stange. Auch der Bundesrat und damit viele Länder unterstützen das Vorhaben. Das Ziel, niemand soll in Deutschland sterben, weil Organspender fehlen.
Anfang September ist Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. 1,8 Millionen Menschen sind dann aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern folgt dann zwei Wochen später. Der MDR hat nun einen neuen Sachsen-Anhalt-Trend vorgelegt, den Infratest DIMAP erhoben hat. Die AfD baut dabei ihren Vorsprung aus. CDU, Linke und SPD müssten koalieren, um die AfD von der Regierungsbank fernzuhalten. Andere Parteien sieht die Umfrage nicht im Parlament. André Seifert mit den Ergebnissen und Stimmen dazu aus Magdeburg.
Wären am Sonntag Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, wäre die AfD klar die stärkste Kraft. Dem Sachsen-Anhalt-Trend von Infratest DIMAP zufolge käme sie auf 41%, die CDU auf 26. Die AfD legt damit im Vergleich zur letzten Befragung im vergangenen September um 2 Prozentpunkte zu und hätte aktuell einen 15-Punkte-Vorsprung auf die CDU. MDR aktuell hat Menschen in der Magdeburger Fußgängerzone gefragt, was sie für die Landtagswahl erwarten. Die Reaktionen sind zweigeteilt. Viele sprechen sich für die AfD aus.
Damit ein bisschen mehr, weniger Kriminalität hier ist und so.
Ich bin für die AfD, wegen es gibt so viele Leute, die jetzt vom Ausland sowas alle herkommen.
Ja, wenn denn Ulrich, Sigmund. Aber wir wissen, wie es immer so ist, wenn alle hier wählt sind, vergisst jeder. Uns.
Andere sind angesichts der hohen Umfragewerte der AfD in Sachsen-Anhalt geschockt.
Es ist beängstigend für mich als Demokratie sehr wertschätzende Person. Und wenn ich mir jetzt das Wahlprogramm hier in Sachsen-Anhalt angucke und dann lese, dass Inklusion abgeschafft werden soll, dass Kinder mit Migrationshintergrund separiert werden sollen, das lässt mich da doch an der Menschlichkeit zweifeln.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Menschen intelligent genug sind, wenn sie schon unbedingt Protest wählen müssen, dann noch bitte keine Nazis. Das hatten wir vor 90 Jahren schon, das ging nicht gut aus.
Dann haben wir Verhältnisse wie 33.
Die Linke wäre derzeit neben AfD und CDU die einzige Partei mit einem zweistelligen Ergebnis. Sie käme auf 12%, wenn am Sonntag Landtagswahlen wären. Alle anderen Parteien müssten laut Sachsen-Anhalt-Trend um den Einzug in den Landtag bangen. Die SPD käme auf 7%, die Grünen liegen bei 4%, genauso wie das Bündnis Sarah Wagenknecht. Die FDP hätte aktuell keine Chance auf ein Comeback. Das wichtigste politische Problem im Land ist für die Menschen demnach die Asyl- und Einwanderungspolitik, gefolgt von den Themen Bildung und Wirtschaft. Viele Befragte in der Magdeburger Fußgängerzone geben aber noch andere Themen an.
Ja, andere Impulse auf eine andere Wertschätzung der Menschen.
Wir müssten mal mehr an Rentner denken, man alle. Vor allem bitte das Bürgergeld bitte streichen, damit die Leute alle mal arbeiten gehen.
Viele sind unzufrieden. Alles steigt.
Und wenn es darum geht, wer diese Probleme am ehesten lösen kann, genießt die AfD mit 31% das höchste Vertrauen unter den Befragten. Die Parteien dürften nun so langsam in die heiße Phase des Wahlkampfs gehen, ziemlich genau 4 Monate vor der Wahl. Schafft es die CDU, die AfD noch einzuholen?
Das wissen wir alle nicht, das steht eh in den Sternen.
Ich glaube, das kann man jetzt sehr schwierig sagen, in der Situation heutzutage. Wir müssen uns überraschen lassen, glaube ich. Das ist wie ein Fußballspiel.
Hier in Sachsen-Anhalt wird die AfD, glaube ich, gewinnen.
Sagen Menschen vor dem Magdeburger Hauptbahnhof. Übrigens, in der Spitzenkandidatenfrage schneidet die CDU im Sachsen-Anhalt-Trend besser ab als die AfD. Wenn man den Ministerpräsidenten direkt wählen könnte, würden 36% für Sven Schulze stimmen, 32% für den AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund. Wichtig ist, all die Zahlen sind nur eine Momentaufnahme. Viele entscheiden sich erst kurz vor der Wahl und da kann sich durch Themen und Wahlkampf doch noch einiges verschieben.
Die Idee der CDU, den Ministerpräsidenten vor dem Wahlkampf auszutauschen, damit Sven Schulze mit Amtsbonus in den Wahlkampf geht, scheint sich also noch nicht auszuzahlen. Der sieht die Gründe für die Umfrage aber nicht in Magdeburg, sondern in der Bundeshauptstadt.
Ich will nicht, dass die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zu einem Denkzettel für die Regierungsarbeit in Berlin wird. Die Menschen hier sind unzufrieden mit dem, was sie aus Berlin bekommen, und ich bin es ehrlich gesagt auch. Noch nie haben schlechte Werte der Bundesregierung so starke Auswirkungen auf eine Landtagswahlumfrage gehabt, wie wir es im Moment erleben. Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, den Menschen in Sachsen-Anhalt zu sagen, es geht nicht um einen Denkzettel für die Bundesregierung, es geht um unsere Zukunft in Sachsen-Anhalt.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze. Über die Umfrage und die Stimmung in Ostdeutschland habe ich mit dem Politikwissenschaftler Hans Vorländer gesprochen, Professor an der Technischen Universität Dresden und Leiter des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung dort. Ist das eine Ausrede oder eine tatsächliche Erklärung für den Wahltrend, dass die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, also früher Angela Merkel, dann die Ampel, jetzt Schwarz-Rot unter Friedrich Merz, alle landespolitischen Themen und Überlegungen überlagert?
Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Nur im Augenblick ist es sicherlich so, dass die Stimmung gegenüber der Bundesregierung auch durchschlägt auf die Verhältnisse im Land selbst. Andererseits zählt natürlich immer auch die Landespolitik, zählt das Ansehen, das Image der Landespolitikerinnen und Politiker. Und zählt auch das, dass wir die Performance, also die Leistung der bestehenden Koalition und der anderen Parteien für ein Bild abgeben. Und insofern sind das immer gemischte Stimmungsbilder.
Wie kann man dann das Land und das, worum es in der Landtagswahl geht, also Bildung, Forschung und Wirtschaftsförderung, Polizei und Justiz, Strukturpolitik, Verkehr, Tourismus, wie kann man das in den Mittelpunkt rücken, wenn man Wahlkampf betreiben will, auch gegen die AfD?
Ja, man muss vor allen Dingen sagen, erstens, was man gemacht hat, zweitens, dass es gut ist fürs Land und die Bürger und Bürgerinnen, und drittens muss man zeigen, was man in der Zukunft vorhat. Also eine kleine Vision muss man schon entwickeln, und das muss überzeugend sein. Und die Personen, die das nach außen kommunizieren, müssen auch eine gewisse Beliebtheit im Land haben. Also sie müssen eben auch glaubwürdig sein. Das ist ganz entscheidend.
Was bisher funktioniert hat, Professor Vorländer, in Brandenburg, in Thüringen, in Sachsen, in Mecklenburg-Vorpommern und auch in Sachsen-Anhalt, gerade bei der letzten Landtagswahl, war ja Eine Frau, ein Mann, meist amtierend in der Staatskanzlei, die haben das demokratisch gesinnte Lager hinter sich und der jeweiligen eigenen Partei versammelt und gegen die AfD mobilisiert. Ist diese Phase vorbei? Reicht diese Taktik nicht mehr weit genug?
Es war bislang auch in Sachsen-Anhalt so, aber es kommt in der Tat auf die Führungsfiguren an und auf den Status, den sie haben, in dem Image und in der Beliebtheit, auch in den Umfragen bei der Bevölkerung. Insofern ist das jetzt hier gerade in Sachsen-Anhalt kein Problem. Nachdem der langjährige Ministerpräsident, der zurückgetreten ist, und insofern wird der Bonus für die Inhaberschaft des Ministerpräsidentenamtes geringer ausfallen und man wird in Sachsen-Anhalt sicherlich nicht darauf setzen können, dass der neue Ministerpräsident das Image, die Aura und entsprechend auch die Prämie erhält dafür, dass er so lange erfolgreich regiert hat und das Land nach außen und nach innen ganz gut vertreten hat. Das ist bei den Neuen eben nicht der Fall.
Welche Wirkung entfaltet die Brandmauer noch und was passiert mit der AfD, wenn eine Partei schwach wird und mit ihr koaliert? Entzauberung oder brechen dann vollends alle Dämme, weil sich die Mitte darüber zerlegen würde?
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Noch halten alle an der Brandmauer fest und versuchen diesseits der Brandmauer eine regierungsfähige Mehrheit zustande zu bringen. Sollte eine Partei das eben doch anders sehen und einen Stein aus der Brandmauer rausbrechen, dann ist allerdings die Entwicklung wie ein Dominostein, dass alle versuchen, tatsächlich eben auch ihre Mehrheit mit einer anderen Partei, nämlich mit der AfD, zu bilden. Aber ich glaube nicht daran, denn jede andere Partei, die das machen würde, wäre ja ein Juniorpartner bei der AfD, die dann auch das Ministerpräsidentenamt für sich reklamieren wird. Also gewinnen kann da keine andere Partei, wenn sie eine Koalition mit der AfD eingeht oder die Minderheitsregierung, wenn es denn so kommen sollte, der AfD stützt. Insofern wären es nur Verlierer. Und das wäre, denke ich, zunächst einmal doch sehr unwahrscheinlich als Möglichkeit, dass hier andere mit der AfD zusammengehen.
Die CDU müsste, ob nun auf der neuen Zahlenbasis für Sachsen-Anhalt und in einer etwas anderen Konstellation auch in Mecklenburg-Vorpommern, bereit sein, auch mit der Linken zu koalieren oder jedenfalls zu stimmen, um eine Unregierbarkeit abzuwenden. Aber die Haltung der CDU ist, mit der AfD geht nicht, mit der Linken aber genauso wenig. Lässt sich das durchhalten und wird man damit der Entwicklung im Spektrum links der SPD gerecht?
Die CDU wird auf die Linke angewiesen sein. Das ist ja auch in Thüringen und auch in Sachsen ist das so, zwar nicht formal in einer Koalition, aber in Sachsen ist es auch so, dass das Verhältnis zwischen CDU und Linke halt nicht ganz gut ist. Es ist eine verlässliche Basis und die CDU sucht sich eben die Mehrheit als Minderheitsregierung zusammen mit der SPD, sucht sich die Mehrheit auch im Lager von Grün und der Linken. Ja, und wenn es denn erforderlich ist, wird die CDU auch eher mit der Linken koalieren als mit der AfD, weil im letzten Fall würde die CDU sich selbst zerlegen und die Kämpfe und die Fliehkräfte in der CDU wären viel zu groß.
Professor Hans Vorländer, Politikwissenschaftler an der TU Dresden.
NDR Info. Die Meinung.
Den neuen Sachsen-Anhalt-Trend ordnet Christine Bohmann in ihrem Kommentar jetzt ein.
Sachsen-Anhalt ist ein politisches Frühwarnsystem. Und im Moment schlägt es deutlich aus. 4 Monate vor der Landtagswahl liegt die AfD in der aktuellen Infratest-DIMAP-Umfrage bei 41%. Die CDU verliert leicht. Das ist mehr als ein Stimmungstief. Es ist Ausdruck eines tiefen Vertrauensverlusts in Staat und Politik. Ministerpräsident Sven Schulze gelingt es nach 3 Monaten im Amt nicht zu zeigen, wofür er politisch steht. Die SPD stagniert, FDP und Grüne abgemeldet. Das Signal ist eindeutig. Die Regierungsparteien der letzten Jahre können immer weniger Menschen erreichen. Die gefährliche Spirale aus Enttäuschung, gefühlter Alternativlosigkeit und politischer Ohnmacht dreht sich weiter. Die bundespolitische Lage verstärkt die schlechte Stimmung im Land. Der permanente Krisenmodus in Berlin strahlt direkt auf Sachsen-Anhalt ab, unabhängig von dessen konkreter Regierungsarbeit. Steigende Energiepreise treffen hier besonders hart. Ein Land mit niedrigen Löhnen und wenig finanziellen Reserven. Was bleibt, ist der Eindruck staatlicher Unfähigkeit trotz großer Versprechen. Besonders sichtbar wird es bei den Industriearbeitsplätzen. Die drohende Schließung von VW-Zulieferer Bohai Automotive im Harz steht sinnbildlich für gebrochene Strukturversprechen. Viele erwarten, dass Politik schützt und rettet, doch genau diese Erwartungshaltung kann der Staat immer weniger erfüllen. Es mag daher eine Zumutung sein, aber eine im Wortsinn notwendige. Langfristige Stabilität entsteht nicht durch Versprechen, sondern durch Zutrauen. Und das beginnt mit Ehrlichkeit. Die breite Bevölkerung lehnt Reformen nicht ab, aber sie müssen als gerecht empfunden werden. Wenn die Einschnitte nachvollziehbar, gerecht und solidarisch verteilt sind, steigt deren Akzeptanz und damit auch das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit von Regierungen. Gelingt dies nicht, profitiert die AfD. Nicht, weil sie Antworten hat, sondern weil andere keine mehr glaubwürdig vertreten. Neben Protest und Frustration existiert eine bewusste ideologische Zustimmung zur AfD. Wer das ignoriert, verkennt die Tiefe der Herausforderung. Das gilt im Bund wie auf Landesebene. Sachsen-Anhalt braucht klare Entscheidungen, den Mut zu Kontroversen und echte Angebote. Sonst droht das Land weiter aus dem demokratischen Gleichgewicht zu geraten.
Die Meinung von Magdeburg-Korrespondentin Christine Bohmann. Der Traum der Bayern vom Triple in dieser Saison ist ausgeträumt, das Double ist noch in Reichweite. Aber auch die totale Überlegenheit in der Bundesliga hat das Tor ins Finale der Champions League nicht aufgestoßen, wenn das gegen den Titelverteidiger auch verzeihlich scheint. Ina Kast blickt aber jetzt nicht nur auf das Scheitern der Bayern, sondern auch auf die Hoffnungen im Breisgau.
Es ist noch keine 24 Stunden her und tut noch weh.
Ein bitterer Abend, ein wahrscheinlich ganz frustrierender Abend, nicht nur für Vincent Kompany, sondern für viele Bayern-Spieler.
Der bayerische Traum vom Triple geplatzt. Aber nach dem Gewinn der Meisterschaft stehen Torwart Manuel Neuer und Co. ja zumindest noch im DFB-Pokalfinale.
Ja, das ist super, dass wir das Finale haben, ne? Also das ist der mögliche Double gewinnen und darauf werden wir uns konzentrieren, werden dennoch die Bundesliga-Spiele ernst nehmen. Das ist dann auch unsere Vorbereitung.
Wie ernst die Bayern diese Vorbereitungen wirklich nehmen, werden die abstiegsbedrohten Wolfsburger übermorgen in der Bundesliga erfahren. Apropos Bundesliga, die deutschen Clubs sind heute Abend im Herzen Freiburg-Fans. Sollten die Badener das Finale der Europa League erreichen, könnte das der Liga einen weiteren Europapokalplatz bescheren. Einer, der weiß, wie toll sich ein Titel anfühlt, ist Freiburgs Abwehrboss Matthias Ginter. Er ist mit damals 20 Jahren als jüngster deutscher Nationalspieler Weltmeister geworden. Jetzt wünscht sich der gebürtige Freiburger für seine Heimatstadt den europäischen Pokal.
Das wünsche ich mir einfach, dass der Verein dieses Gefühl von einem Titel haben kann, weil ich weiß eben aus eigener Erfahrung, dass das mit das Größte oder eigentlich das Größte ist in der Karriere. Titel ist halt einfach nochmal spezieller und das wünsche ich mir einfach für den Verein, für alle, die hier arbeiten.
Allerdings müssen die Freiburger eine 1:2 Niederlage aus dem Halbfinal-Hinspiel gegen das portugiesische Braga umbiegen. Heute Abend wird nun in Freiburg gespielt. Sportclub-Trainer Julian Schuster glaubt ganz fest daran, dass das klappt. Der Titeltraum ist bei ihm allgegenwärtig.
Wenn ich ins Bett gehe, ist er präsent und wenn ich aufstehe, ist er wieder präsent. Und dieser Traum, diese Vorstellung, die gibt einem wirklich einfach diese große Motivation, das innerliche Feuer.
Schuster hofft gegen Braga auf ein spielerisches Feuerwerk seiner Mannschaft. Und die deutschen Fußballfans drücken Freiburg die Daumen.
Sportreporterin Ina Kast am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Donnerstag.